Iran, Sudan, Belarus. Ist Revolution weiblich? Revolutionärinnen hat es schon immer gegeben. Meist waren sie Solitäre in männlich geprägten Bewegungen und Umgebungen. Blickt man jedoch auf Umbrüche und Proteste der nahen Vergangenheit oder auch der Gegenwart in aller Welt, dann fällt auf, dass diese oft von Frauen angestoßen und getragen worden sind. Die Publizistin Sheila Behrstadt hat Frauen und Revolution jetzt ein Buch gewidmet. Guten Tag, Frau Behrstadt.
Hallo, guten Tag, Frau Matthay.
Matthay fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthay.
Frau Behrstadt, was gab den Anstoß, sich dem Zusammenhang von Frauen und Revolution zu widmen?
Für mich persönlich war die iranische Revolution von 2022 eine sehr, sehr große Zäsur. Persönlich als Feministin, als Beobachterin, die frauengeführte Revolution, die dieses Regime wirklich ins Wanken gebracht hat. Und in den Recherchen dazu sind mir dann eben auch andere Revolutionen begegnet, die von Frauen geführt wurden. Und dann hatte ich eben so ein bisschen die Befürchtung, dass wir über diese Zäsur, die das wirklich für mich darstellt, so hinweggehen und dass diese Bewegungen so Einzelerscheinungen bleiben, die dann auch wieder in Vergessenheit geraten. Und für mich war das schon wichtig, da einen Punkt zu setzen, auch zu sagen, diese Frauen gehören auch in ihrer Gesamtheit in die Geschichte eingeschrieben, weil sie viele Dinge für mich vereinen, die historisch sind. Dass eben Frauen Frauenbewegungen machen, das kennen wir. Und dass Frauen dann jetzt Demokratiebewegungen anführen, das ist eben etwas Neues. Und ihnen dabei zuzuschauen, zu analysieren, auch mit ihnen darüber zu sprechen, das fand ich einfach im Kontext der heutigen Zeit sehr wichtig.
Was muss eigentlich passieren, damit aus Protesten, wie zum Beispiel im Iran, eine echte gesellschaftliche Revolution wird?
Das fand ich auch wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Wie ist das eigentlich geglückt, gerade weil das ja von Frauen initiiert wurde und weil wir doch diese Erfahrung haben, wenn Frauen hier etwas, eine Bewegung starten, dann wird das eben oft keine gesamtgesellschaftliche Bewegung. Also was hat den Unterschied gemacht? Und tatsächlich ist es eben so, dass diese Bewegungen dann eine Anschlussfähigkeit, so nennt die Wissenschaft das, hervorbringen müssen, darstellen müssen, dass eben viele Teile der Gesellschaft eben nicht nur dann die Frauen, die protestieren, die dann auch bestimmte, vielleicht sogar auch ideologische Beweggründe haben, sondern dass eine breite Masse der Gesellschaft sich dem anschließt. Und dazu gehören ein paar Elemente. Eines der wichtigsten ist, dass diese Bewegungen dann gewaltfrei bleiben in der heutigen Zeit, aber eben auch, dass sie inklusiv sind, dass sie Themen der gesamten Gesellschaft natürlich dann auch ansprechen. Im Iran jetzt zum Beispiel das Thema der Minderheiten insbesondere. Und dass sie dann auch, und das haben diese Frauen eben dann auch gezeigt, eine Vision aufbauen können oder aufzeigen können, was der Gegenentwurf sein könnte. Und diese ganzen Bedingungen haben diese Revolutionen der Frauen erfüllt oder diese Bewegungen und sind dann eben angewachsen zu dieser Art von Protesten, die dann tatsächlich die Diktaturen im Iran, in Belarus, im Sudan und in Polen, ja keine Diktatur, aber eine autoritäre Politik, dann doch ins Wanken gebracht haben.
Was unterscheidet denn die Aktivistinnen oder die Revolutionäre heute von den früherer Zeiten? Ich denke jetzt mal zum Beispiel an die Suffragetten. War auch eine große Bewegung, die auch von Männern teils unterstützt wurde.
Ich glaube, man muss schon sehen, natürlich stehen die Frauen, so wie wir das ja auch oft immer bildhaft sagen, auf den Schultern dieser Frauen, die damals die Frauenbewegung vorangetragen haben. Und jetzt ist es, denke ich, so, dass wir eben in der heutigen Zeit es mit einer Generation von Frauen zu tun haben, die ausgesprochen gut ausgebildet sind, die auch daran gewöhnt sind, damit aufgewachsen sind, aktive Teile der Gesellschaft zu sein, in der Gesellschaft zu wirken, natürlich auch beruflich zu wirken, also wirklich eine Protagonistin zu sein, die natürlich ihren Kampf kämpfen muss, aber auf gar keinen Fall nur Objekt ist. Und ich glaube, das ist schon eine Veränderung zu dem, wie vor 100 Jahren der Kampf der Frauen ausgesehen hat, dass tatsächlich diese ganzen Errungenschaften, auf die wir Frauen im Moment bauen, können, auch wenn es immer im Moment Backlash gibt, Versuche gibt, das wieder zurückzudrehen. Aber zum Beispiel das Thema Bildung für Frauen, das Thema Selbstverständnis von Frauen als Teilnehmerinnen von Bewegungen sich nicht nur zu verstehen, sondern eben auch als Anführerinnen, das ist eben eine große Zäsur. Und diese Unterstützung der Männer, das ist ja auch immer sehr interessant, historisch das zu betrachten, die war für die Suffragetten da. Jetzt war immer überall die Erfahrung dieser Frauen, der Suffragetten, der Frauen in den USA, die ihr Wahlrecht versucht haben zu erstreiten, dass sie zwar in gewisser Hinsicht dann bei der Frauenfrage eine Unterstützung bekommen haben, aber bei der Frage der Gleichberechtigung zum Beispiel im Wahlrecht eigentlich dann immer auch wieder den Kürzeren gezogen haben. Also in den USA stellte sich ja dann die Frage, sollen jetzt als erstes schwarze Männer oder Frauen das Wahlrecht bekommen? Und die schwarzen Männer, die vorher die Frauen unterstützt haben, haben dann gesagt, wir sind jetzt erst einmal dran. Und das zieht sich eigentlich so auch durch die Geschichte. Auch bei den Suffragetten war das so in dem Moment, wo sie an die Seite von Männern getreten sind und gesagt haben, wir machen jetzt mit euch mit Revolution. Wir sind jetzt mit euch für den Kampf der Demokratie an vorderster Front, wurden sie eigentlich dann schon wieder nicht ernst genommen. Und das hat sich jetzt natürlich gewandelt und genau diesen Wandel, der hat mich natürlich auch wahnsinnig begeistert und interessiert. Was ist eigentlich bei den Männern passiert, dass sie es jetzt plötzlich konnten, sich den Frauen so anzuschließen?
Aber ist es nicht problematisch, Protest geschlechtsspezifisch zu definieren, eventuell geschlechtsspezifische Klischees zu aktivieren?
Absolut, diesen Vorwurf, den kenne ich. Ich sehe diesen Vorwurf auf und ich wünschte auch, wir könnten auf die Welt schauen, absolut non-binär. Also ich wünschte, wir könnten nicht mehr in den Kategorien schauen wie Mann, Frau und weitere Geschlechter. Aber wenn wir uns der Realität einfach versuchen, der Realität ins Auge zu blicken, ist es ja so, es ist alles binär in unserer Welt. Vom ersten Moment an, wo wir geboren werden, fragen Menschen sich, welches Geschlecht hat diese Person? Und dann kommen sehr viele Zuschreibungen. Und deswegen ist es bei mir eher so, dass ich versuche, diese Realität auch unter diesem Blickwinkel dann zu lesen und eher zu schauen, wie manövrieren eben zum Beispiel weiblich gelesene Personen diese Realität. Jetzt haben wir in diesem Fall tatsächlich Frauen, die sich auch als solche definieren und auch lesen lassen, die dann wiederum aber natürlich sehr inklusiv wirken, die absolut natürlich die Rechte von queeren Menschen zum Beispiel genauso versuchen zu verteidigen wie ihre eigenen. Aber natürlich denke ich, dass gerade an dieser Stelle, wo es um dieses Verteidigen von Freiheitsrechten geht, gerade weil der Angriff auf Freiheitsrechte für Frauen so spezifisch ist, ist natürlich auch ein frauenspezifischer Blick darauf total wichtig. Frauen sind nun mal ganz oft Opfer von Diskriminierung, weil sie als Frauen wahrgenommen werden. Und deswegen ist es natürlich so, wenn wir sie jetzt als Protagonistinnen in diesem Kampf beobachten, spielt das eine große Rolle, sowohl für mich als Beobachtende, als auch für sie als Handelnde, weil sie natürlich gegen alle Vorbehalte, gegen sie als Frau, gegen alle Diskriminierungen und dann natürlich auch dagegen angehen müssen, dass vielleicht manche ihnen dann immer noch nicht abkaufen, dass sie tatsächlich für die Demokratie als Ganzes einstehen und nicht nur für Frauenrechte, dass man sie in der Lage sieht, gesamtgesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Und deswegen ist in dem Fall der frauenspezifische Blick einfach Teil der Analyse und den kann man gar nicht wegdenken.
Sie haben sich viele verschiedene Proteste angesehen und haben die Gemeinsamkeiten schon definiert, bei denen Frauen eine tragende Rolle gespielt haben, zum Beispiel Iran, zum Beispiel Belarus. Was sind die Unterschiede? Was für Unterschiede können Sie entdecken?
Erstmal der ganz große Unterschied ist natürlich, wenn wir von heute, von 2025 darauf blicken, ist sozusagen der Outcome natürlich sehr unterschiedlich gewesen. Dann, wenn wir von hinten losgehen, war sozusagen die letzte der Revolutionen, die ich mir angeguckt habe, die polnische, nämlich natürlich die erfolgreichste, weil sie zumindest es geschafft hat, die PiS-Regierung zu stürzen. Jetzt haben wir die Situation, dass da die neue Regierung unter Tusk trotzdem sehr, sehr viele Versprechen nicht eingelöst hat, gerade gegenüber den Frauen, aber nichtsdestotrotz so. Und dann gibt es natürlich diese zwei Fälle von Belarus und Iran, die, wenn man das jetzt anschauen würde, als gescheitert gelten könnten, die aber dann wiederum die aktivsten im Moment noch sind im Kampf gegen die bestehenden Regime. Da gibt es eine sehr, sehr große oppositionelle Arbeit. Da gibt es auch, wenn man mit den Figuren spricht, natürlich noch eine große, nicht nur Hoffnung, sondern eigentlich eine Überzeugung, dass diese Revolution noch erfolgreich sein wird. Und für mich das tragischste Beispiel, wenn wir jetzt so über Unterschiede sprechen, ist natürlich der Sudan, weil natürlich das war jetzt die Bewegung, die ich als sozusagen zeitlich die erste, 2018, 2019, von Frauen geführt in der arabischen Welt, in einem Land, wo es auch eine islamistische Diktatur gab, die sich auch insbesondere gegen Frauen gerichtet hat, und dass da Frauen eine Revolution anführen und in dieser Form eine absolut gewaltfreie, friedliche Revolution von demokratischen Werten getragen, auch innerhalb der Bewegung selbst, der es dann gelungen ist, al-Bashir sogar zu stürzen. Und dann ist eben genau dort das passiert, was wir eigentlich auch aus der Geschichte kennen. In dem Moment, wo es dann um die Zeit danach geht, werden Frauen komplett ausgeschlossen. Und ich habe jetzt gerade mit einer sudanesischen Aktivistin nochmal gesprochen, der ich auch die Frage gestellt habe, wo sind diese Frauen jetzt eigentlich? Und ja, sie sagte im Grunde genommen, ja, erst wurden sie ausgeschlossen und einfach nicht mehr beteiligt. Und jetzt ist es natürlich die Situation, seit 2 Jahren herrscht dort Bürgerkrieg. Sind diese Frauen, hat sie gesagt, einfach mit dem Überleben beschäftigt?
Sudan, Iran, Belarus, das sind Diktaturen. Polen dagegen, würde ich jetzt einwerfen, das war ja 2023 eigentlich ein normaler demokratischer Wandel. Natürlich, viele Frauen sind da aktivistisch unterwegs gewesen, weil sie sich vor allem mehr für Frauenrechte erhofft haben, vor allem bei der Liberalisierung oder gar Abschaffung von Hürden bei Abtreibungen. Das ist ja doch eigentlich schon ein anderer Fall. Ich meine, dass die Regierung Tusk jetzt da nicht hat folgen können, liegt ja nicht an ihr selber, sondern daran, dass sie immer noch behindert wird von einem Peace-Präsidenten. Also irgendwie ist der Fall schon ein bisschen anders gelagert. Keine echte Revolution, würde ich sagen.
Also für mich war das schon ein Beispiel, was in diese Reihe gut passt, aus verschiedenen Gründen. Erst einmal frauengeführte Revolution. Wenn ich jetzt versuche, den Vergleich zu ziehen, im Iran ging es um das Kopftuch, das eine Frau nicht richtig anhatte. Daraufhin wurde sie von den Sicherheitskräften mutmaßlich oder wir können davon ausgehen, getötet. Daraus entspinnt sich dann eine Revolution. Also aus einer Frauenfrage entsteht eine gesamtgesellschaftliche Bewegung. Und so ähnlich war es dann doch in Polen, dass die Frauen angefangen haben, gegen die verschärfte Abtreibung vorzugehen und dass sie dann die Menschen gewinnen konnten. Das hatte damit zu tun, was vor dieser Verschärfung der Abtreibungsgesetze schon passiert war. Nämlich, dass der oberste Gerichtshof im Grunde genommen ja umgestellt wurde. Er wurde ja so besetzt, dass es alles peace-treue Richter und Richterinnen waren. Die Medien wurden quasi verstaatlicht. Die Kultur wurde begonnen, Menschen auszutauschen, um das immer mehr staatlich auch zu kontrollieren. Die Kirche hatte plötzlich wieder einen riesengroßen Einfluss. Und all das war dann so, dass diese Verschärfung der Abtreibungsrechte wie so ein i-Tüpfelchen, wie so der letzte Tropfen war, der auch das Fass für viele andere Menschen dann zum Überlaufen gebracht hat. Und das konnten die Frauen vermitteln. So sagen, dass diese Verschärfung der Abtreibungsrechte, also die Kontrolle über Frauen, das ist sozusagen einfach auch ein Symptom einer Politik, die auf dem Weg ist in eine fast schon totalitäre Regierungsform. Und diese Verbindung ist dann doch absolut da. Und daraus eben dann eine gesamtgesellschaftliche Verteidigung von Demokratie zu machen, das fand ich schon bemerkenswert. Und warum Polen für mich dann auch nochmal richtig wichtig war, war auch in dieser Kontinuität dieser Bewegungen, dass es zwischen Belarus und Polen immer große Solidarisierungswellen sowieso gab unter den Frauen. Also 2021 waren die polnischen Feministinnen sehr an der Seite der Belarusinnen und dann wiederum 23 in Polen, wenn ich mit den Frauen aus Polen dann gesprochen habe, die haben dann schon erzählt, dass diese Proteste in Belarus sie sehr, sehr beeinflusst und inspiriert haben, auch in der Form der Proteste, was dann auch wiederum geholfen hat, dass viele Menschen sich dem anschließen konnten. Proteste, die voller Kunst, Musik, Kultur, fast schon popkulturell aufgesetzt waren, die gerade dann die junge Bevölkerung total mobilisieren konnten, eben auch sehr viele junge Männer. Da ist eine große Dynamik einfach sozusagen auch der Zeit zu sehen, dass natürlich diese Protestbewegungen sich gegenseitig dann auch immer wieder inspirieren können.
Das sind alles Bewegungen, die sich sozusagen auf nationaler Ebene gebildet haben. Was ist denn mit transnationalen Bewegungen wie MeToo oder Fridays for Future? Wie zeigt sich da der weibliche Wandel?
Bei der Klimabewegung ist es so, dass wenn überhaupt man Gesichter natürlich kennt dieser Klimabewegung, sind das ja meistens auch weibliche Gesichter. Greta Thunberg natürlich. Und auch die Art und Weise, wie protestiert wird, ist dann eben auch sehr ähnlich in der Form. Für mich in meinem Buch habe ich mich auch eben stark bei der Klimafrage damit beschäftigt, dass sagen es ja auch für Frauen weltweit die Situation gibt, dass sie vom Klimawandel oft stärker betroffen sind in ihrer wirtschaftlichen Lage, in ihrer persönlichen Lage und wie sie dann jetzt damit umgehen, auch das Klima zu schützen. Und da hat sich eben auch diese Zäsur aufgetan, dass die Frauen, die insbesondere betroffen sind, eigentlich auch die sind, die den meisten Klimaschutz gerade so vorantreiben und da besonders große Bewegungen in Gang setzen können, die wir in Deutschland zum Teil natürlich gar nicht wahrnehmen können. Aber da gibt es eben auch ganz viele Beobachtungen, ganz viel Forschung dazu und eine Klimaforscherin, die ich da auch zitiere, die insbesondere auch das sehr in den Blick genommen hat, diese Rolle von Frauen und wie Frauen Klimaschutz betreiben, die hat das so genannt, also wenn man eben heutzutage nah am Problem ist, ist man auch nah an der Lösung. Und ich würde eben dann es ergänzen und Frauen sind noch dazu im Moment eben oder heute besonders ausgestattet, diese Lösung dann auch eben voranzutreiben und umzusetzen und viele dafür dann auch zu gewinnen.
Frau Bergstadt, Sie widmen Ihr Buch, ja, weiblich angeführten Protesten und Protestbewegungen, die Demokratie und Freiheit wollen, also das Progressive. Was ist denn dann mit Bewegungen, die in die entgegengesetzte Richtung streben, die das Recht des Stärkeren wollen, keine Rücksicht auf Schwächere nehmen wollen, keine Partizipation, keine Gleichberechtigung wollen, wie zum Beispiel Make America Great Again? Da waren Frauen von Anfang an dabei. Oder gucken wir nach Europa. Marine Le Pen gibt es schon wesentlich länger auf der politischen Bühne. Meloni in Italien, Alice Weidel in Deutschland. Das sind ja Frauen, Vertreterinnen von rechtsradikalen Parteien. Und die wollen auch alle gesellschaftliche Umwälzungen. Sind es auch Revolutionärinnen für Sie? Wie sehen Sie die?
Ja, natürlich sind das auch Revolutionärinnen, kann man natürlich so sagen. Natürlich gleichzeitig gibt es auch immer Frauen, die dem Patriarchat immer weiter dienen. Das ist auch klar, das kennen wir auch. Das kennt man im Privaten wie im Großen. Ich finde es natürlich dann doch bedeutsam, wenn Frauen sozusagen den Frauenhass mit weiter betreiben, den Frauenhass versuchen, weiter in Gesetze zu gießen. Das gibt es eben. Was für mich der große Unterschied allein rein rhetorisch ist, und ich glaube, das ist für uns schon eine wichtige Beobachtung, ist natürlich diese Bewegung, die Sie angesprochen haben, beziehen sich auch immer auf Freiheit. Sie verstehen sich ja oft auch als Verteidiger und Verteidigerinnen von Freiheit, der Freiheit sagen zu dürfen, was man will, gegen die ganze sozusagen Wokeness, die angeblich das Leben regulieren will und diese ganzen Dinge. Und natürlich, die Frauen, die ich beobachte, haben auch den Freiheitsbegriff als zentralen Begriff. Und der große Unterschied ist für mich in der Beobachtung, wenn wir die Rhetorik von beiden Seiten natürlich ansehen, ist, dass die Frauen, die ich beobachtet habe in meinem Buch, die Frauen, die ich da zusammengeführt habe, immer den Freiheitsbegriff im Kontext von Gemeinschaft sehen, eben nicht diesen singulären, individuellen Freiheitsbegriff, dass es nur darum geht, die eigene Freiheit zu sichern, des Einzelnen oder die Freiheit eines einzelnen Staates im Sinne von MAGA, sondern selbst in den Slogans Frau, Leben, Freiheit zeigt sich, es geht um Solidarität, es geht um das gemeinsame Leben, auch der Slogan aus Belarus mit der Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit geht auch in diese Richtung. Wenn wir uns irgendwie in Belarus auch anschauen, dieses Bild von den drei Frauen, die eben mit dem Herz, mit der Faust und mit dem Victory-Zeichen immer aufgetreten sind und immer zusammen auch aufgetreten sind. Also es geht um den Sieg, es geht um das Revolutionäre und es geht eben aber auch um diese Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist dann der ganz, ganz entscheidende große Unterschied. Und ich glaube, das würde uns auch helfen, uns wieder diesem Freiheitsbegriff aneignen zu können, weil der ist auch sehr wichtig. Wir überlassen jetzt gerade das Feld der Freiheit sehr denen, die reaktionär das eben auslegen und den Menschen versuchen einzureden, dass ihre persönliche Freiheit betroffen ist, ihre persönliche Freiheit bedroht ist. Und hier kommt ein Freiheitsbegriff, der mit Gemeinschaft zusammengesehen ist. Und ich glaube, das ist der Freiheitsbegriff, den wir promoten müssten und den wir vorantreiben müssten, weil das ist der demokratische Freiheitsbegriff.
Frau Bergstadt, Sie sind Feministin, kein Geheimnis. Welche Bedeutung hat weiblicher Protest für die Frauenbewegung?
Der Protest, der Widerstand ist natürlich sozusagen der Kern, das ist die DNA der Frauenbewegung an und für sich. Das ist so quasi die Normaltemperatur von Feministinnen, ist natürlich so der Widerstand. Und für mich ist aber diese Beobachtung jetzt dieser Revolutionen auch für den Feminismus ein wichtiger Punkt, den ich machen wollte und den ich auch aufzeigen wollte, weil wir im Feminismus ja auch eine Evolution gesehen haben, die Erstreitung von den grundlegenden Rechten, wie das Wahlrecht und das Recht zu arbeiten und so weiter, bis hin zu den Wellen, die wir eben jetzt in der Gegenwart gesehen haben, dass Feminismus wie so eine Art Popkultur vor allem für Frauen und queere Menschen geworden ist. Und jetzt geht es für mich nochmal darum, dass es da ja eine große Fortentwicklung zu sehen ist bei dem, was diese Frauen im Iran, Belarus, Polen und Sudan getan haben, nämlich dass sie diese Demokratiebewegungen angeführt haben als Frauen und eben aus den Frauenthemen heraus. Und das ist für mich dann schon eine große Veränderung, dass es nicht mehr Frauenbewegungen gibt und Demokratiebewegungen, wo Frauen beteiligt sind, sondern dass es jetzt diese frauengeführten Demokratiebewegungen gibt, die dann eben für mich interessant waren zu beobachten, welche Merkmale weisen sie auf. Vielleicht andere, einige waren anders. Viele Dinge sind sehr ähnlich zu den friedlichen Revolutionen, die wir auch aus der Vergangenheit kennen. Und das ist für mich auch eine Beobachtung, die für den Feminismus wahnsinnig wichtig ist, in meinen Augen, weg von dieser Selbstbegutachtung zu kommen. Weil was geschafft wurde, selbst trotz Trump, Trump ist die Reaktion auf den Erfolg von Feminismus und Wokeness. Es wurde geschafft, dass Feminismus zu diesem großen, großen Phänomen geworden ist und dass es ein Thema ist, was wirklich weltweit bekannt geworden ist, was weltweit Frauen und Mädchen ermutigt hat und empowert hat. Und jetzt, glaube ich, geht es wirklich darum, das noch weiter umzumünzen und sich zu fragen, wie kann es einen Feminismus geben, der für die gesamte Gesellschaft einen Nutzen bringen kann, weil er die Demokratie fördern kann.
Also ein Feminismus der Stärke, wie Sie das auch mal formuliert haben.
Ein Feminismus der Stärke und der sich dann eben auch absetzt von einem Feminismus, der Frauen für 12 Sekunden ins All schießt. Wo ist da der Nutzen? Also nur weil Frauen den gleichen Quatsch machen wie Männer, heißt, ist das für mich nicht Feminismus. Das dürfen sie gerne machen. Jeder darf Quatsch machen, nur das soll man eben dann nicht Feminismus nennen. Und das ist für mich so ein bisschen die Gefahr, dass der Feminismus einerseits eingegriffen wird als etwas, was Menschen beschneidet und andererseits jetzt im Moment aufgeladen wird von dieser Art von Deutung, was Frauenempowerment so bedeuten kann. Und für mich ist die Bedeutung eben eine ganz andere, nämlich an der Stelle, um das zu entleihen, von denen ich eigentlich nichts entleihen möchte, dass der Feminismus eigentlich diese Nöte und Ängste von Menschen tatsächlich auch, diesen Nöten und Ängsten von Menschen begegnen kann mit dieser Idee, dass es um die Freiheit und Gerechtigkeit eben für alle gehen muss und dass das kein Thema nur für Frauen ist, keine Kampagne nur für Frauen bleiben kann. Ja, dieser nächste Schritt wurde jetzt gegangen für mich durch diese Revolutionen.
Frau Berchtat, dann nur noch eine Frage. Welche Rolle spielen Männer denn in einem solchen Feminismus, der ja den Nöten aller Menschen im Grunde begegnen soll?
Die Männer haben da wirklich die entscheidende Rolle, weil nur mit den Männern kann dann eben auch diese Veränderung vonstatten gehen, kann diese Veränderung gelingen. Es ist leider so, dass Frauen das nicht alleine können. Wenn die Männer dann eben an ihre Seite treten, dann wird das eine gesamtgesellschaftliche Bewegung, dann wird das eine gesamtgesellschaftliche Veränderung. Und im Grunde genommen braucht es von Männern schon auch dieses Commitment, also insbesondere hier dieses Commitment, dieses von Frauen gesetzten Themen auch wirklich als ihre eigenen anzunehmen. Und ich glaube, das ist das, wenn ich mir einen das wünschen könnte, ist, dass man aus dem sogenannten Westen die Perspektive wirklich, wirklich verändert und sich überlegt, was können wir von diesen Frauen lernen, von diesen Männern lernen, denen das offensichtlich gelungen ist, die in der genau selben gesellschaftlichen sozusagen Situationen aufwachsen, was Frauenrechte angeht, sogar in Ländern wie dem Iran, wo es sozusagen sowas wie Gender Apartheid gibt, also dann wirklich verbriefte Frauenfeindlichkeit. Und trotzdem ist das dort gelungen. Also was können wir jetzt von denen lernen? Und ich glaube, das wäre ein notwendiger Perspektivwechsel an der Stelle.
Vielen Dank, Sheila Berchtat.
Dankeschön.
Im Gespräch mit der Publizistin Sheila Berchtat ging es um Frauen und Revolution. Ihr Buch dazu ist gerade im Hansa Verlag erschienen. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.